der Bremen Podcast.
Aus dem Herzen der Hansestadt. Hallo und herzlich willkommen beim Bremen Podcast. Es ist Mai. Zur Zeit dieser Aufnahme regnet es leider, aber die meiste Zeit hatten wir sehr, sehr viel Glück. Ich bin Renate und ich begrüße hier meinen Kollegen Olaf.
Hi.
Hallo.
Ja, du sagst es, ne? Bombenwetter hatten wir. Ich habe Sonnenbrand gehabt im Mai, das hatte ich auch
selten. Ach so?
Es liegt daran, dass ich mal wieder ein bisschen draußen war. Ich habe mir gerade in meinem Garten Pampas eingepflanzt. Das ist, glaube ich, so ein Mode-Ding gerade. Aber ein sehr schönes Gras mit diesen schönen, die weißen habe ich jetzt eingepflanzt. Sind jetzt noch 50 Zentimeter hoch, sollen aber bis zu 3 Meter hoch wachsen. Ich bin gespannt, wie das wird.
Ja, ich wusste nicht, dass wir hier in so einem Garten-Podcast sind, hab das Briefing nicht gelesen.
Ja, vielleicht können wir das als Spin-off machen, irgendwie so. Der Hobbygärtner ohne Ahnung, so würde ich mein Projekt nennen. Ja, aber warst du denn auch draußen?
Ich bin immer draußen. Ich habe keinen Garten. Das heißt, ich kann die Parkanlagen nutzen und ich war auch viel draußen. Ich war aber auch schon wieder auf der Weser mit dem Kutter, beim Kutterpullen. Und das war sehr, sehr schön. Und ich kann eigentlich nur wirklich empfehlen, ab und zu mal die Perspektive zu wechseln und aufs Wasser zu gehen und vom Wasser aus alles zu beobachten. Und es ist sehr, sehr schön. Wir waren ganz viel auf der Weser und sind bis zum Bremer Schwimmverein oder in die Nähe davon gefahren und haben uns da alles angeguckt. Und ja, das ist auch toll, was die Vereine, die ganzen Sportvereine hier in Bremen so leisten, die Rudervereine und auch der Schwimmverein, der da wirklich so in der Weser so einen kleinen Bereich, so eine, ja, wie so eine Einbuchtung hat, wo die auch eine Schwimminsel haben, eine kleine, und wo dann auch geschwommen wird. Und das ist wirklich cool.
Wie stelle ich mir das denn vor, auf dem Kutter? Dann ist es dann gezeitenabhängig schwieriger, dann in eine bestimmte Richtung zu fahren? Wahrscheinlich, oder fällt das bei der Größe des Kutters nicht so richtig auf?
Ja, es ist immer natürlich ein Thema, ob Gezeiten sind und wie dann dazu die Strömung sich verhält und noch der Wind. Aber das ist ja immer nur in eine Richtung schwer und in die andere leicht. Und idealerweise fährt man so, dass es zurück zu leicht ist.
Das ist clever, ja. Aber plant ihr denn quasi die Touren auch danach oder ist es halt einfach so, wie es ist?
Wir gucken das spontan, je nachdem, wie wir Lust haben. Und du hast Sonnenbrand gehabt, hast du gesagt, und hast du das auch gehabt von einem dieser Hobbys, die du manchmal so hast oder diese, oder wollen wir es mal nicht Hobby nennen, sondern ja.
Nur eine Leidenschaft ist
Leidenschaft, es. So eine Art, wie andere spazieren gehen, würdest du da über, also feilschen gehen?
Ja, sozusagen, weil die Flohmarktsaison auf der Bürgerweide hat begonnen. Mhm. Das ist, glaube ich, der größte Flohmarkt in Bremen, wobei es ja mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Flohmärkte in Bremen gibt. Die kann man übrigens bei uns auf der Webseite sehen. Auf bremen.de gibt es eine Übersicht der Flohmärkte von Bremen und umzu.
Dazu würde ich aber nochmal, obwohl ich ja die Rolle hier nicht habe, nochmal sagen, dass gerade auch auf bremen.de die Kinderflohmärkte sehr gut aufgelistet sind. Da kümmern sich die Kolleginnen ganz, ja,
absolut,
ganz motiviert.
Ist auch tatsächlich ein sehr lohnenswertes Ding mit Kinderflohmärkten. Wenn ich so sehe, wie die wachsen, die Kinder, dann lohnt es sich oft nicht, den Erstkauf zu wagen, sondern eher dann vom Flohmarkt Klamotten zu kaufen oder auch Spielzeug.
Ich habe das nicht das Gefühl. Also es gibt irgendwann einen Moment, wo die so viel, so aktiv sind und so viel laufen und rennen, dass die Klamotten eigentlich dann immer sofort kaputt sind.
Stimmt,
das an
stimmt.
Bestimmten Stellen.
Genau, es also gibt dann so einen Größen-Gap, würde ich jetzt auf Neudeutsch sagen, irgendwie so, wo die Sachen dann einfach so runtergerockt sind, dass man sie dann auch nicht auf dem Flohmarkt kauft. Ja, das ist richtig. Aber die Flohmarktsaison auf der Bürgerweide hat begonnen und natürlich bin ich auf dem Flohmarkt gewesen, ohne mich vorher einzucremen. Zweimal war ich jetzt im Mai auf dem Flohmarkt als Besucher und beim ersten Mal war es noch relativ überschaubar, weil das Wetter auch so ein bisschen durchwachsen war, aber dann fingen ja die sonnigen Tage hier in Bremen an und natürlich habe ich es vergessen, mich vorher mit Lichtschutzfaktor auszustatten. Ja, habe mir natürlich da spontan einen Sonnenbrand geholt, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht, habe viele kleine Schnäppchen gemacht. Ja.
Also man spart ja noch mehr, wenn man gar nichts kauft, aber das hören viele Leute nicht so gern.
Ja, stimmt. Aber ich bin da tatsächlich ein Jäger und Sammler bin jetzt gerade auf der Mission gewesen, Kinderhörspiele zu kaufen auf CD. Nicht auf Kassette, weil es wird schwierig, einen Kassettenrekorder zu finden, aber mit dem CD-Player geht es noch ganz gut und da habe ich ein bisschen zugeschlagen, ja. Ja. Aber es ist auch eine gute Überleitung, weil wir verknüpfen jetzt die Sachen Bürgerweide und Wasser miteinander. Und dann fragt ihr euch, wie das jetzt geht. Wir gehen oder ich bin dann quasi von der Bürgerweide direkt um die Ecke zum Torfhafen in Findorf gegangen.
Aber nur im Kopf?
Nur im Kopf, im Geiste jetzt, genau.
Im Geiste bist du hin, aber du hast ja die Fahrt bestimmt schon mal gemacht, oder?
Nee, habe ich noch nicht gemacht.
Du hast noch nie eine Torfkahnfahrt gemacht?
Nein.
Oh mein Gott, haben wir eigentlich schon mal eine Bucketlist für Bremen gemacht? Vielleicht sollten wir die mal machen.
Das sollte man tun, ja, auf jeden Fall. Ich bin dem Torfkanal schon mit einem Ruderboot langgefahren, aber da war ich dann noch mit meiner Familie unterwegs. Also ich habe nicht gerudert, sondern war das Kind, was neugierig rechts und links geschaut hat. Aber nee, eine Torfkahnfahrt habe ich noch nicht gemacht.
Ach.
Ich weiß, dass wir das im Team mal gemacht haben, aber an dem Tag war ich krank und deswegen konnte ich damals nicht mitkommen.
Ich habe das schon gemacht. Mein nächstes Ziel wäre tatsächlich mit einem Kanu oder Kanadier oder sowas mal da lang zu paddeln.
Hm.
Aber leider mögen mich Mücken sehr, deswegen bin ich immer ein bisschen skeptisch.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Hm.
Vielleicht sollten wir zusammenfahren, damit die Mücken verwirrt sind, ob sie jetzt nun dich oder mich stechen. Vielleicht ist es dann unentschieden. So.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir jetzt hören. Und ich glaube, das ist eine gute Folge, das, was du mir schon erzählt hast, für alle Leute, die total viel schon ihren mitfahrenden Leuten erklären wollen und vorab sich schon informieren wollen. Weil die werden schon einige Facts der Fahrt so erfahren, oder?
Das stimmt, ja. Ich bin ja gebürtiger Findorfer und hatte gedacht, naja, eigentlich werde ich jetzt nicht so viel Neues erfahren, aber ich wurde da eines deutlich Besseren belehrt und also für Findorfer ein sehr, sehr spannendes Thema. Also lass uns jetzt auf den Torfkahn steigen und die Podcast-Reise durch den Bürgerpark wagen.
Mhm. Genau, Warschau-Brücke.
Ja, absolut.
So.
Dann bis zum nächsten Mal. Da bist du wieder dran, ne?
Na, wenn alles gut geht, wir wissen es noch nicht, ne?
Dann klopfen wir auf Holz. Dann.
Ja, auf Holz, auf den Torfkahn oder, ja.
Jo, ich muss los, ne? Mach's gut, du.
Sieh zu.
Ciao. So, willkommen beim Bremen-Podcast. Mein Name ist Olaf und ich begebe mich heute mit meinem Gast Ulrich Mickern nach Findorf. Und zwar stehe ich jetzt mit Ihnen im Geiste in der Neukirchstraße, Ecke Findorfallee. Wieso treffe ich Sie hier?
Tja, weil an dieser Ecke befindet sich der Rest des seinerzeit größten Bremer Torfhafens.
Genau, der von Christian Findorf damals 1700 und ein paar zerquetschte, also Mitte des 18. Jahrhunderts, dort errichtet worden ist.
Ich denke, das werden die Bremer gemacht haben, weil sie... Findorf war ja der Kolonisator, der das Teufelsmoor und dieses ganze Umfeld dort sozusagen für die Landwirtschaft urbar gemacht hat. Damals wusste man noch nicht, welchen Nutzen die Moore für unsere Zivilisation, für unser Klima haben. Das kann man niemandem übel nehmen. Damals ging es ja darum, dass die Landesherren, und hier war es der englisch-hannoversche König Georg, der überlegte, wie er die Leute im Lande halten kann, damit sie nicht auswandern nach Amerika, weil das damals schon ziemlich losging mit den Auswandern, weil die Leute hier keine Existenzgrundlage mehr fanden. Und deswegen war die Überlegung, die Moore zu entwässern und für Landwirtschaft nutzbar zu machen. Und der gute Herr Findorf war eigentlich so ein Handwerksmeister und Brückenbauer. Und er hatte aber organisatorisches Talent. Und dann hat ihm der König gesagt, naja, wenn du das kannst, dann mach's doch. Und hat ihm getraut. Ist ja immer eine wichtige Sache, weil solche Sachen können ja schwer schief gehen. Und er hat das geschafft. Er hat ja, glaube ich, über 20 Dörfer da entstehen lassen, also in diesem Moorgebiet durch Entwässerung, also überall Flecken geschaffen, damit man dort leben kann. Über die Lebensbedingungen zu seiner Zeit gibt es ja den Spruch, ersten Tod, zweiten Not, dritten Brot. Das heißt, erste Generation hat nicht viel zu lachen da, die zweite kommt gerade mal über die Runden und die dritte kann dann ernten.
Hm.
Und das ist ja ein Spruch, der mir hier auch in Bremen von irgendjemandem mal, da habe ich gar nicht begriffen, worum es überhaupt ging. Da ich wusste nicht, in welchem Zusammenhang der Spruch stand. Naja, und Findorff hat dafür gesorgt, es gab schon vor Findorff, muss man sagen, Transporte des Torfs nach Bremen. Allerdings über Hamme, Wümme, Hamme und die Weser. Und das wurde dann in relativ großen Schiffen, die hießen Bockschiffe, an der Schlachte abgeladen. Und Findorff wollte aber, weil er gemerkt hat, das bringt den Torfbauern zu wenig, weil die Zwischenhändler, die das transportierten, einfach viel zu viel selber natürlich für sich, für den Transport kassiert haben. Und sie haben natürlich durch das System, was sie hatten, dass die Torfbauern ihnen das abliefern mussten, damit es hierher kommt, die Preise bestimmen können. Und das hat dazu geführt, dass es da nicht mit den Torfbauern, mit der Ansiedlung natürlich nicht besonders attraktiv war, weil es hat sich rumgesprochen, das lohnt sich nicht wirklich. Und da hat er gesagt, okay, ich sorge dafür, dass die Torfbauern ihre Sachen selber nach Bremen, aber auch in andere Gebiete, nach Bremerhaven, über die Weser und so weiter, bringen können, damit sie letztlich das Geld dafür kassieren.
Hm. Und das ist dann quasi in dem Torfkanal gemündet. Ich würde das jetzt mal ganz vereinfachen.
Ja, ja.
So, weil ich glaube, sonst können wir noch uns, glaube ich, mehrere Jahre so darüber unterhalten.
Will ich ja, ich will keine historischen.
Naja, aber es ist sehr, sehr spannend, weil ich glaube, ab der Wümme geht es dann im Torfkanal Richtung Findorff, also genau, dem Stadtteil, der Jürgen Christian Findorff benannt worden ist.
Er hat die Torfbauern selber mussten, das war Bedingung, die Kanäle selber ausheben und graben.
Ja.
Das hat er alles veranlasst. Aber den Torfhafen hier, die Torfhäfen, muss man sagen, es gab mehrere, an der Weide, würde sich heute kein Mensch mehr vorstellen können, dass da ein Torfhafen war.
Ja.
In dem Moment, wo die Eisenbahn nach Hamburg gebaut wurde, musste da das beendet werden. Aber die Parkallee, die führt ja zu an der Weide, zu der Straße.
Hm, ja.
Und die Parkallee war früher keine Straße, sondern ein Torfkanal.
Hm.
Das war eigentlich der erste Torfkanal, also soweit ich das jetzt verfolgt habe, mit dem die Torfschipper ihre Sachen reingebracht haben. Und ich weiß nicht, wann die Parkallee, habe ich jetzt nicht im Kopf, zugeschüttet worden ist. Und dann ist dieser andere Torfkanal, den wir jetzt haben, eigentlich aufgemacht worden. Und der Findorffer Torfhafen ist ja der jüngste gewesen. Und der war ja früher 1,3 Kilometer lang. Das kann sich ja heute keiner mehr vorstellen.
Hm.
Jetzt gibt es ja nur noch einen bescheidenen Rest davon. Und es sollte ja eigentlich mal nach dem Zweiten Weltkrieg ganz zugeschüttet werden.
Genau, und dann wurde er mehr oder weniger stiefmütterlich betrachtet. Er ist verschlickt, so kann man das mal sagen. Und dann wurde jetzt natürlich nicht wieder für die Torftransporte benutzt, aber es fahren trotzdem Torfkähne wieder auf dem Torfkanal. Und damit haben sie auch sehr viel zu tun. Wie kam es denn dazu und was verbirgt sich dahinter?
Naja, den Anfang dieser sozusagen auf den Spuren der Torfbahn Torfkahn zu fahren und die Wasserwege wieder wahrzunehmen und da entlang zu schippern. Diese wirklich anstrengende und langjährige Vorarbeit, die habe ich nicht erlebt.
Hm.
Wir sind gewissermaßen damals dazugekommen, 2006, und haben eigentlich die Früchte geerntet, die vorher andere wichtige Leute, die da engagiert waren, ehrenamtlich ohne Ende sich gekümmert haben darum, dass tatsächlich wieder Torfkähne fahren sollen mit Fahrgästen, um nochmal diese Geschichte Bremens, diesen Teil der Geschichte, lebendig zu machen. Und nicht nur das, wie man jetzt sehen kann, wenn Sie jetzt fahren, würden Sie das sehen, die Ufer sind wunderbar grün, voll, also es gibt, ich hatte einmal einen argentinischen Fahrgast, der sagte mir, ja, das ist hier wie am Amazonas. Ich sage, na, das ist ja ein echtes Kompliment, das nehme ich sofort. Weil es eben alles ziemlich wie soll man sagen, urig zugewachsen ist. Und wenn ich heute am Telefon, wenn Leute fragen, können wir fahren? Und ich sage, sie fragen dann, wohin fahren Sie denn? Ich sage, naja, 2 Stunden, dann fahren wir bis Haus am Walde, Universum, zu dem Anleger. Dann denken viele, ach so, naja, das ist ja, was ist das schon? Aber die kennen nicht den Wasserweg dahin. Weil der Wasserweg ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich auf der Parkallee da runterfahre und denke, ja Gott, bin ich hier und wo ist hier die Attraktion? Hm. Die Attraktion ist wirklich dieser dicht bewachsene und von verschiedenen Wasservögeln und so weiter bevölkerte Kanal und die kleine Wümme.
Also man fährt ja auch Richtung Blockland, also vom Torfhafen aus geht es, auf der rechten Seite haben wir den Bürgerpark, Stadtwald, Findorf, Weidedammgebiet und dann geht es Richtung Stadtwaldsee. Geht es dann Richtung Hemmstraße noch weiter, verlängerte Hemmstraße? Ja, so?
Da kommt man dann was ist das, die Verbrennungsanlage, glaube ich, der Stadtwerke oder
ja,
so.
Ja, genau, ja.
Da geht es dran vorbei, da kommt eine kleine Handschleuse, wo das machen viele Gruppen, möchten das immer gern erleben, wie man sozusagen selber mit Hand anlegt mit den und die Schleusen rauf und runter kurbelt, ja. Und um da durchzukommen auf der kleinen Wümme in Richtung Damsiel. Damsiel ist einer unserer Endpunkte im Blockland. Wir dürfen aus gesetzlichen Gründen, die nichts mit dieser Bremer Situation zu tun haben, mit unseren Traditionskähnen, Schiffen nicht mehr auf den Bundesgewässern fahren, weil sie angeblich nicht den Anforderungen genügen, die auf diesen größeren Gewässern gefordert sind. Wir sind da sozusagen kalt getroffen worden. 2012 hieß es auf einmal, da dürfen wir nicht mehr fahren. Das heißt, seitdem fahren wir bis Damsiel, aber nicht durch die Schleuse durch in die Wümme. Und das gleiche Kusiel ist parallel, auch im Blockland, auch einer der Endpunkte. Und dort gibt es ein Landgasthaus. Viele fahren auch von unseren Gästen dahin, um dort Essen trinken, Kaffee trinken und fahren dann wieder zurück. Das ist auch mal eine schöne Strecke.
Ja.
Also, ja.
Also das ist etwas, was sich seit meiner Kindheit eingeprägt hat. Also die Strecke durchs Blockland Kusiel, Damsiel war eigentlich die Fahrradausflugsstrecke schlechthin als Findorfer. Und tatsächlich muss ich gestehen, ich bin die Tour mit dem Torfkahn noch nie selber gefahren, aber man erahnt, wenn man mit dem Fahrrad nebenher fährt, was für ein Erlebnis das ist.
Naja, das Erlebnis ist natürlich, ich kenne beides, ich bin mit dem Fahrrad auch oft lang gefahren, quasi entlang der kleinen Wümme Richtung Damsiel. Oder auch nach Kusiel und so weiter. Aber das ist eine völlig andere Wahrnehmung. Sie erleben was anderes, kann ich Ihnen so sagen. Es sind zwei Welten. Weil wenn Sie auf dem Kahn sitzen und rundherum ist alles so wunderbar wuchernd grün, sozusagen im besten Sinne eine wunderbare grüne Hölle, dann erleben Sie eine völlig andere Welt. Die hat mit dem Fahrradfahren daneben an gar nichts zu tun. Das sehen Sie. Aber sie gucken dazu, wie man, was weiß ich, Fernsehen guckt und sieht, da sind welche, die fahren da irgendwo.
Was war denn das schönste Erlebnis, was Sie selber auf dem Wasser erlebt haben? Oder das Ungewöhnlichste?
Naja, das war eigentlich, als ich das erste Mal Torfkahn gefahren bin, auf faktisch drohende Bitte der damaligen Torfschipper 2006, weil ich hatte die ersten 2 Monate, wo wir das übernommen haben, vom Bremer Geschichtenhaus aus, so viel zu tun, dass ich nicht dazu kam, einmal mitzufahren. Vorher bin ich auch nie mitgefahren. Und dann haben mir die Schipper gesagt, Junge, du musst hier endlich mal mitfahren, du weißt doch gar nicht, was hier läuft. Und dann habe ich gesagt, gut, ja, ich fahre mal mit. Und dachte, ja, was soll das? Ist es da nur ein, fährst du da mit dem Kahn und dann ist gut. Aber als ich dann da saß und in dieser ganz langsamen Fortbewegung auf dem Kahn diese Landschaft urplötzlich gesehen habe um mich herum, wie die sich, ich hatte das Gefühl, ich schwebe zwischen den, also da ist links Landschaft, rechts Landschaft und ich schwebe zwischendurch. Hm. Und das war so ein, wie soll ich sagen, es war so eine richtige Verzückung. Hm. Kann man nicht anders sagen.
Das liegt aber auch an der Art des Kahns, ne, wie er konstruiert ist. Sie haben eine Flotte von wie vielen
Torfkähnen? Wenn wir die zwei letzten jetzt noch wieder richtig ordentlich instand gesetzt haben, haben wir 6 Kähne. Mhm.
Und die sind mittlerweile, die werden nicht mit Segelkraft oder so betrieben, mittlerweile sind es Elektromotoren, weil sie einmal unabhängig vom Wind sind und auch eben kein Benziner sind, sondern ein nachhaltiger Gedanke. Aber ansonsten sind die Boote von der Bauart her authentisch.
Ja. Wobei ich habe alle 6 Kähne in irgendeiner Weise mit Hand angelegt, handwerklich mit repariert, mit instand gesetzt. Und da merkt man dann, dass jeder Kahn individuell gebaut ist und seine Eigenart in der Konstruktion hat. Die haben eine gemeinsame Grundkonstruktion, sind alle knapp 10 Meter lang ohne die Ruderpinne und ungefähr 1,80, 2 Meter breit. Mhm. Und die Sitzanordnung längs, also man sitzt sich gegenüber, ist auch so. Das ist ein großer Unterschied zu den Spreewaldkähnen. Mhm. Und dort sitzt man quasi hintereinander. Und hier ist das Gemeinschaftserlebnis auf dem Kahn aufgrund der Konstruktion eben von vornherein auch gegeben, weil man sich gegenüber sitzt und miteinander sofort in der ganzen Gruppe, die da sitzt, im Gespräch ist. Auch wenn Leute mitfahren, miteinander fahren, die sich so gar nicht kennen, wenn sie am Ende von der Fahrt zurückkommen, dann haben sie in jedem Falle irgendwie miteinander sich unterhalten über alles Mögliche, was ihnen da begegnet oder Gott weiß was.
Wie viele Menschen passen auf einen Torfkahn drauf?
Ja, früher durften wir 19 Personen befördern. Inzwischen hat man sich geeinigt darauf, dass es 16 sein sollten.
Aber das ist ja schon eine ganz große Gruppe.
Das ist eine gute Gruppe und es ist auch deshalb eine gute Gruppengröße, weil man da kann man noch wirklich miteinander im Gespräch sein. Und vor allen Dingen der Vorteil hier ist natürlich durch die Elektromotoren, sie hören gar nichts. Nichts, kein Ton vom Motor. Hm. Und ich mache dann immer diesen Scherz, wenn der Kahn losfährt im Torfhafen, dann sage ich also zu den Fahrenden, passen Sie auf, wenn Sie den Motor nicht mehr hören oder nicht hören, dann müssen Sie den Schipper nach Paddeln fragen, denn dann müssen Sie paddeln.
Gibt es ein Beiboot? Nein, wahrscheinlich nicht.
Nein, braucht es auch nicht, weil die Wassertiefe ist so gering, dass wir an manchen Stellen gut steuern müssen. Nicht, weil Untiefen sind, sondern eher, weil das Wasser so niedrig ist, dass man da am Grunde langschleifen könnte, wenn man nicht geschickt fährt. Also man muss auch dazu sagen, Torf kann fahren für die Schipper. Das sind ja alles Kolleginnen und Kollegen, die auch Seglerinnen oder Segler sind oder einen Bootsschein haben. Ich kenne viele, die gesagt haben, ach, ne, ist doch kein Thema, ich habe doch mein Segelboot und so kenne ich alles. Aber wenn sie dann am Torfkahn, am Ruder waren, sie müssen nämlich sowohl mit dem Motor steuern, sie haben eine Motorpinne, also ein Steuerruder, und sie haben noch ein altherkömmliches, großes Steuerruder. Beides müssen sie parallel beherrschen und quasi in diesem Miteinander zwischen diesen beiden Steuerungen müssen sie auch die Kurven bewältigen und solche Dinge machen. Geradeaus fahren, das können viele. Und da ist auch so, dass unsere Schipper gerne mal die Fahrgäste mit ans Steuer ranlassen und sagen, hier, versuch mal, mach mal. Aber in den Kurven, da unterlassen sie das tunlichst, weil sonst würde man ziemlich schnell auffahren am Ufer.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Und dann mal eben mit 16 Leuten auf dem Boot.
Ja, man kann da schnell. Also das ist übrigens ein Punkt. Viele fragen dann, also wir fragen ja jeden Gast, bevor er an Bord geht, ob er schwimmen kann. Und aus Versicherungsgründen machen wir das. Und ob er eine Schwimmweste haben möchte. Wir müssen für alle Fahrgäste Schwimmwesten vorhalten. für alle Fälle. Mhm. Aber das Ding ist natürlich, der Torfhafen ist das tiefste Gewässer auf der ganzen Strecke. Da ist irgendwie so 2, 2,5 Meter. Und sobald sie aus dem Torfhafen raus sind, haben sie noch mal vielleicht einen halben Meter unterm Boot an Wasser. So, und das ist, also sie können da in dem Sinne nicht ertrinken. Ich meine, man kann in der Waschschüssel ertrinken, sagt man, aber im Grunde genommen eigentlich ist es schon eine Anstrengung, wenn man das hinkriegen wollte.
Das glaube ich wohl, ja. Also man startet am Port Pete, das ist also quasi der Gastronomiebetrieb, der direkt am Torfhafen ist.
Genau.
Haben aber auch tatsächlich auf dem Weg einige kulinarische Zwischenpunkte, also Kusil, Damsil kann man meines Erachtens auch ziemlich gut essen.
Ja, auch am Damsil nicht mehr.
Nee, stimmt.
Es war vor kurzem im Weserkurier gestanden, dass für die nächsten 2 Jahre Damsil geschlossen ist.
Ja.
Es war schon letztes Jahr geschlossen. Das ist für uns schade, aber wir können es nicht ändern. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir bieten den Fahrgästen an Bord Essen und Trinken an. Also fertig gemacht, Port Pete ist unser Kooperationspartner. Picknickkörbe und Kaffee und Kuchen. Und ja, das machen wir dann. Und ich hatte lange überlegt, was für einen Kuchen könnte man anbieten? Welcher Kuchen passt zu dieser ganzen Torf- und Moor-Geschichte? Mhm. Und da ist mir dann nun zufälligerweise ein typisch amerikanisches Produkt eingefallen, nämlich der Brownie.
Ja.
Weil der Brownie von seiner Art, wie Konsistenz und vom Aussehen her im Grunde dem Torf sehr nahe kommt. Und deswegen schreiben wir auch auf der Webseite bei dem Angebot Kaffee und so weiter mit Torfsoden in Anführungszeichen. Hm. Ich habe aber vorsichtshalber in Klammer dazu schreiben lassen, Brownie, damit nicht jemand denkt, dort müsste man Torf essen.
Sonst wäre es so ein bisschen noch trockener, denn, ne? Wahrscheinlich so ein bisschen.
Na, kommt drauf an. Kommt drauf an, wie trocken der da geworden ist dann.
Ja. Sie hatten das eben gerade schon ein paar Mal so durchklingen lassen. Sie sind auch verwurzelt mit dem Bremer Geschichtenhaus. Sie waren sogar mehrere Jahre Geschäftsführer vom Bremer Geschichtenhaus?
Nein, Leiter.
Leiter, okay.
Geschäftsführer ist.
Ja, das ist halt.
Okay. Den Titel gab es da nicht.
Ja. Was ist denn das Geschichtenhaus für alle, die das nicht kennen?
Naja, das Geschichtenhaus ist eine Art. Es ist kein Museum, so wie man das üblicherweise kennt, nämlich in dem viele Ausstellungsstücke zu sehen sind und es Vitrinen gibt, in denen Kostbarkeiten dann versammelt sind. Also es ist keine Sammlung von irgendwie historischen Dingen, sondern im Geschichtenhaus wird Bremer Geschichte erzählt. Das heißt aber auch nicht wie in einer typischen Führung. Dann kommt sozusagen Museumsführerin, die erzählt einem, wie es damals war, sondern dort stellen Darstellerinnen und Darsteller die Geschichte vor und da anhand von kleinen persönlichen Episoden, in der Mittelpunkt sie selber auch stehen und bieten einem sozusagen einen Einblick in eine vergangene Lebenswelt. Und das Spannende ist eigentlich daran, dass für die Besucherinnen und Besucher deutlich wird auch, wie viel noch von diesem scheinbar längst Vergangenen immer noch da ist und immer noch uns regiert, bewegt und womit wir zu tun haben und wie viele Dinge sich gar nicht so sehr geändert haben. Das ist eigentlich sehr spannend zu sehen, dass Geschichte nicht irgendwie das ständig nur Neue ist, sondern sehr viel Verbindendes mit dem Heute hat. Hm. Und das fand ich sehr spannend, wobei ich sagen muss, die Idee zu dieser Art von Darstellung, die hatte meine Kollegin und jetzige Nachfolgerin Sarah Fruchtmann, weil sie als Regisseurin, ich hatte nur damals die Idee und habe gesagt, ja, wir sollten hier ein Bremer Stadtmusikantenhaus machen. Hm. Also irgendwie sollte was Lebendiges dort passieren. Aber mehr war mir noch nicht so ganz klar. Und dann habe ich sie gebeten, sich da das Haus mal von innen anzusehen. Und dann sagte sie, du musst hier mit deinen Leuten spielen, auftreten. Ich sage, wie meinst du das? Ja, du arbeitest doch hier mit Langzeitarbeitslosen in Beschäftigungsmaßnahmen und die sollten darstellen, spielen und so weiter. Ich sage, naja, das wird ja Krippenspiel, das ist ja irgendwie, die Qualität kann ich mir nicht vorstellen. Da sagte sie, nein, ihre Erfahrung als Filmregisseurin ist, dass Laien in sehr kurzer Zeit ganz überzeugende Vorstellungen zustande bringen, was man als, ich bin ja selber Laie gewesen, deswegen konnte ich mir es nicht vorstellen. Mhm. Und sie hat gesagt, ich kann dir zeigen, ich mache mit deinem Team hier 14 Tage ein Training und dann wirst du sehen, das geht. Da habe ich gesagt, ja, wenn du meinst, probier's. Und nach 14 Tagen haben wir eröffnet und es funktioniert bis heute. Die Zahlen sprechen für sich. Das hat Corona super überstanden. Alles wunderbar. Und alle, die da arbeiten, sind wirklich hochmotiviert und haben viel Freude dran.
Ich muss ja so gut wie gar keine Frage stellen. Sie lieben Geschichten. Also nicht, es ist ja nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung, so wie es mir scheint.
In den Geschichten offenbart sich Geschichte.
Ja.
Weil, ich meine, wenn ich Geschichte vermitteln will, dann will ich doch mein Gegenüber dafür interessieren,
ja,
dass es sagt, ach Mensch, das ist spannend, das wusste ich nicht. Ich habe die tollsten Komplimente in unseren Gästebüchern waren, wenn Leute geschrieben haben, Geschichte hat mich in der Schule nie interessiert, fand ich stinklangweilig, aber das hier, das ist ja was ganz anderes. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal mit Geschichte mehr befassen.
Ja.
Dann habe ich gesagt, siehste, das haben wir gut gemacht.
Wir hatten eben im Vorgespräch, das ist nur ein Nebensatz, den Sie erwähnt haben, aber das fand ich ganz faszinierend. Und ich glaube, da möchte ich gerne nochmal ansetzen. Sie hatten gesagt, Sie waren für Projekte noch außerhalb von Deutschland, also auf den Kanarischen Inseln. Sie waren auch in Köln, aber sagten dann im Nebensatz, na, ich wollte eh wieder zurück nach Bremen. Und da möchte ich jetzt Sie fragen, warum? Also, was ist die Faszination? Sind es Ihre Wurzeln oder ist es etwas, was Bremen hat, was andere Städte oder andere Orte auf der Welt nicht hat?
Das ist eine gute Frage, weil ich wurde von den Freunden, die irgendwo in Deutschland oder sonst wo leben, immer wieder gefragt, was? Warum gehst du immer wieder nach Bremen zurück? Du kommst doch gar nicht aus Bremen. Ich bin eigentlich gebürtiger Sorbe aus der Lausitz. Viele, sagen wir mal, hier in der Gegend, die wissen so ein bisschen vielleicht, wo das ist oder auch gar nicht und fragen dann, was ist das? Komme so aus dem Dreh zwischen Cottbus, Bautzen, Görlitz da so her. Dort gibt es eine slawische Minderheit seit über 1000 Jahren. Und aus diesem Zusammenhang stamme ich und bin nach Bremen verschlagen worden, wenn man so will, durch den Freund von mir, der mich seinerzeit 1978 in Kofferraum seines Autos aus der DDR rausgeschmuggelt hat. Mhm. Und der lebte in Bremen und dementsprechend war ich dann in Bremen und habe gesagt, okay, irgendwo musst du ja leben, wenn du hier bist in dem Lande. Also ja, warum nicht? Hier kenne ich dann ihn und dann kannte ich seine Freunde, Bekannten und dann war das natürlich ein Anhaltspunkt zu sagen, hier außerdem, ich hatte ja ein abgeschlossenes Theologiestudium. Und die Bremische Kirche wollte damals, oder beziehungsweise der Präsident oder sowas der Bremischen Kirche, da hatte ich ein Gespräch damals, der sagte, ja, wollen Sie nicht Pfarrer werden hier in der Gemeinde? Sie sind eigentlich der, das würde passen für Sie. Und ich habe dann gesagt, nee, ich möchte noch mal studieren, ich will noch mal schreiben über das Thema des Landes, aus dem ich gekommen bin, nämlich die frühere DDR. Was ist da eigentlich gewesen? Wie war das? Und habe damals dann zusammen mit einem Freund von hier ein Buch geschrieben über das Thema. Und bin dann, habe dann überlegt, dass ich eigentlich, das war eine frühe, wie soll man sagen, Liebe von mir, die Wiener Kaffeehausliteratur. Mhm. Das heißt, im Kaffeehaus sitzen und schreiben. Das fand ich so, hatte ich so eine romantische Vorstellung, das wäre doch was ganz Tolles. Natürlich habe ich gemerkt, dass die Zeit dieser Art von Existenz nicht mehr so existiert. Das gibt es nicht mehr. Die Umstände sind nicht mehr da. Ich habe dann ein Jahr in Wien studiert, um das nochmal das nachzuvollziehen und wollte dann in Bremen auch ein Wiener Kaffeehaus aufmachen. Mhm. Weil ich gesagt habe, ja, das wäre so etwas, man betreibt das Kaffeehaus, man trifft dort Leute, die Literatur machen, die sich für Literatur interessieren und so weiter und so fort. Und ich habe in der Tat dann angefangen, 1983 mit drei anderen befreundeten Leuten eine Kneipe aufzumachen. Also das mit dem Kaffeehaus hätte bedeutet, man hätte viel Geld in die Hand nehmen müssen, um ein Kaffeehaus zu gestalten. Und zwar das Geld hatten weder ich noch die anderen. Und dann haben wir gesagt, wir machen irgendwie aus dem, wie soll man sagen, so Sperrmüllkneipe auf. Und das war in der Bremer Neustadt, hieß mit Spucke. Und das lief dermaßen gut. Das war der Treffpunkt in der Neustadt damals, Anfang der 80er. Und ja, eigentlich wollte ich damit nur mich refinanzieren, um weiter schreiben zu können nach diesem ersten Buch. Und daraus ist dann was ganz anderes geworden. Ich habe stattdessen dann diverse gastronomische Betriebe aufgemacht, wobei mich das Betreiben eigentlich nur so weit interessiert hat, ich wollte eigentlich wissen, ob die Ideen, die damit verbunden sind, die ich gemeinsam mit anderen hatte oder alleine hatte, je nachdem, ob die funktionieren und ob die Erfolg haben werden. Also das war im Grunde auch immer so ein, wie im Theater, so Aufführungen. Werden die erfolgreich oder nicht? Hm. Das war eigentlich mein Interesse immer. Hm. Nicht dann der Betrieb, der wie er war. Wenn der dann lief, dann habe ich gesagt, jetzt kann man es eigentlich jemand anderen in die Hand geben. So, das ist nicht mehr meins. Hm. Ich mache gerne neue Sachen, ja. Dinge in Bewegung setzen. Das ist mein Lebenselixier.
Haben Sie denn jetzt noch ein Buch geschrieben in einem Café?
Nein, aber ich habe immer wieder im Café gesessen, auch in Bremen, und habe geschrieben. Und habe eine Menge Textmaterial zu Hause zu verschiedenen Themen. Ja. Aber ich komme nicht dazu, mich weiter zu konzentrieren darauf im Beruf, weil ich mache zu viel praktische Dinge, wie jetzt die Torfkähne. Nebenbei bin ich noch, also nebenbei ist gar nicht richtig, also ich bin außerdem Projektleiter für ein soziales Wohnprojekt im Ellener Hof und ich schaffe es nicht, ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal Rentner sein werde, dabei bin ich längst Rentner, aber ich weiß nicht, wann bei mir der Status kommen wird, dass ich mal wirklich Rentner bin und sage, jetzt gibt's nur noch Sitzen und Schreiben und so weiter. Diesen Status habe ich noch nicht erreicht. Hm.
Aber machen Sie denn irgendwann die Schublade auf und sagen so, jetzt fahre ich zum Emma am See, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Café Stecker, so hier in der Innenstadt.
Die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben, aber wenn ich den bisherigen Verlauf meiner letzten Jahre ansehe, aber auch schon vorher sowieso, aber auch die letzten Jahre, wo man sagen könnte, jetzt könnte man sich zur Ruhe setzen, wüsste ich nicht, wann ich dafür Zeit hätte. Ganz ehrlich nicht, weil das ist, also mich fasziniert eher das Aufbauen, das Machen und in Gang setzen, ausprobieren. Das ist eigentlich das, wo ich Spaß dran habe.
Was sind denn so Ihre Anlaufziele? Also jetzt nicht zum Schreiben, sondern wenn Sie sagen, also dieser Reiz des Cafés.
Das ist ja nur eins gewesen.
Genau, oder da, wo etwas passiert, wo sind denn Ihre Ausflugsorte hier in Bremen?
Naja, ich gehe sehr gerne ins Eiscafé Tschetschena in Hemmelingen. Ich wohne in Sebaldsbrück und in der Gegend gibt es für meine Bedürfnisse. Nur dieses Eiscafé, wo ich sitzen kann, auch ob das dort zu Beginn des Betriebes vormittags noch ruhig ist oder auch nachmittags voll belegt ist. Ich sitze da wie in einer Oase am Tisch und schreibe und lese und mache. Also, und das stört mich überhaupt nicht. Das ist, das habe ich, das fand ich eigentlich, das macht mir also Spaß, dann da zu sitzen und zu lesen, nicht zu Hause. Fahre gerne mit dem Fahrrad dann dahin und sitze da und lese und schreibe da, anstatt da zu Hause zu sitzen.
Wir haben jetzt über, Sie haben kurz gesagt, eben Sewaldsbrück, Hemelingen gesagt, Findorf haben Sie gesprochen. Haben Sie einen Stadtteil entdeckt, den Sie bisher noch, oder haben Sie einen Stadtteil auf Ihrer Bucketliste, so nennt man es heute, den Sie noch nicht so entdeckt haben für sich, aber immer sich vorgenommen haben?
Also was ich gar nicht so richtig kenne, ist Bremen-Nord. Fehl gesagt, da bin ich immer wieder gewesen wegen irgendwelcher Veranstaltungen oder irgendwelcher anderen Machenschaften, aber ich könnte nicht wirklich sagen, ich kenne diesen Stadtteil oder so. Das könnte mich interessieren. Auch weil mal die Anfrage war, und es gibt ja eine Ausgründung des Bremer Geschichtenhauses im Schnorr im Bremen-Nord. Und na gut, aber das, ich muss sagen, ich habe mit einem guten Freund per Fahrrad viele Bremer Stadtteile, weil er ein unheimlich guter, also Kenner von Schleichwegen quer durch die verschiedenen Stadtteile mit Rad immer gewesen ist. Jetzt kann er leider nicht mehr aus Gesundheitsgründen das Ganze machen, aber inzwischen kenne ich auch die Wege dadurch. Und dadurch habe ich sehr viele Bremer Stadtteile kennengelernt, die hätte ich zu Fuß vielleicht eher weniger versucht zu ergründen und mit Auto oder sonstigen Straßenbahnen auch nicht. Und das Rad ist da gerade das Richtige auch dafür, muss man sagen. Ja.
Sie bewegen sich selber auch mit dem Fahrrad durch die Stadt?
Ja, ja. Wenn Sie eigenes nicht... Auto habe ich schon lange nicht mehr.
Ja.
Brauche ich nicht. Wofür?
Ja.
Ich gehe gerne, jogge gerne, fahre gerne Fahrrad.
Prima. Und Sie bieten Torffahrten an.
Ja.
Das heißt, wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt darauf aufmerksam geworden sind und sagen, ich möchte das auch gerne machen, wie können Sie das am besten bewerkstelligen? Die melden sich bei Ihnen direkt?
Naja, es gibt, ich beobachte das ja mit Interesse. Das habe ich ja früher nicht gemacht. Ich habe früher dieses ganze Buchen der Fahrten nicht gemacht. Da gab es, also in meiner vorigen Tätigkeit, Geschichtenhaus, dann gab es immer eine Kollegin und Kollegen, die das gemacht haben. Und jetzt mache ich das selber. Und das finde ich sehr spannend, weil man kommt ins Gespräch mit Menschen, ob aus Bremen, aus dem Allgäu, aus Flensburg, aus den Niederlanden, aus England, Südkorea, Gott weiß wo, die irgendwie rausbekommen haben, da gibt es so etwas in Bremen, das ist nicht so das, was man auf den ersten Blick als Auswärtiger mit Bremen in Beziehung setzt.
Ja.
Torfkannfahren, was hat das mit Bremen zu tun, so ungefähr? Mhm. Überhaupt Torfkannfahren ist für viele, weil sie zu dieses Thema, das mal vor langer Zeit Bremen nur deshalb so wirtschaftlich gut vorankommen konnte, weil hier mit Torf geheizt werden konnte, weil in der Nähe ein Moor war, wo man Torf abgebaut hat. Das ist ja nicht überall gegeben gewesen. Nee. Und das hat Bremen natürlich die Zeit sozusagen, bis dann endlich Kohle abgebaut wurde im großen Stil. Anfangs wurde ja Steinkohle aus England importiert. Ja. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Torf das Material, mit dem jeder Bäcker und jede Ziegelei und jeder private Haushalt geheizt hat. Das war im Grunde genommen der Punkt. Und dieses Phänomen, das kann man sich heute ja nicht mehr vorstellen, welche Bedeutung das gehabt hat. Ich denke, das ist eine interessante Geschichte, weil ich bin jetzt zum Beispiel in so einem Arbeitskreis von Bremen Tourismus, kulturelles Erbe und die Frage der touristischen Wahrnehmung dieses kulturellen Erbes, die wird da sozusagen behandelt, transportiert und man tauscht sie aus darüber, was alles machbar ist und man zusammen machen könnte. Und da habe ich in der letzten Sitzung auch mal angesprochen. Ich habe gesagt, weil ich das auch beobachte, viele Besucherinnen Bremens, gerade Gruppen, die möchten gern natürlich die Stadt kennenlernen, weil es auch, Bremen hat ja einen ganz großen Vorteil. Es ist zwar eine langgezogene Stadt bis Fegesack, aber der Innenstadtkreis hier in Bremen ist fußläufig super zu erreichen. Alle Attraktionen können Sie ganz schnell zu Fuß kennenlernen. Und da gibt es aber immer auch das Bedürfnis, wenn man zum Beispiel nur einen Tag hier ist oder auch länger, zu sagen, wir möchten gerne jetzt mal eine kleine Auszeit machen, mal eine Pause machen, aber nicht jetzt einfach nur irgendwo uns hinsetzen und eine Stunde da warten, bis man wieder genug Kraft geschöpft hat, um weiter eine Führung mitzumachen oder irgendwie was anzuschauen. Und da bietet sich dieses Spielbein Torfkahnfahren für viele anders. Staune ich drüber, weil ich frage, wie haben Sie denn von uns erfahren? Also einmal ist natürlich jetzt wieder Bremen Tourismus für uns ein ganz wichtiger Anker, weil ich sehe das an den Buchungen, die über Bremen Tourismus laufen. Das ist ganz toll, wirklich. Und natürlich, wir sind im Katalog drin. Das macht sehr viel aus, weil das, wie gesagt, von Flensburg bis Allgäu ist der Katalog verbreitet. Das ist jetzt auch keine Werbung. Also es ist wirklich wichtig für uns, weil wir sind halt nicht der Roland. Wir sind etwas, wo man nicht im ersten Moment drauf kommt. Und das ist der Punkt, wo ich, wenn ich frage, dass Leute sagen, ja, das hat uns gerade interessiert, weil das hätten wir von vornherein so gar nicht gedacht, dass so etwas hier in Bremen existiert. Mhm. Also man kennt diese Art von solchen Fahrten in so einer Wasserlandschaft, Flusslandschaft eigentlich sonst hauptsächlich aus dem Spreewald. Mhm. Da gibt es ja, das ist ja ein ganz dicht geädertes Wassernetz da. Und dass das aber hier im Norden, also in Worpswede, in Oster-Scharmbeck, Adolfsdorf und hier in Bremen auch sowas gibt, das erwartet man erstmal gar nicht. Und dann haben Sie natürlich einen Punkt, das ist nochmal so ein Gemeinschaftserlebnis. Wenn Sie nämlich auf den Kahn gehen, sind Sie in einer eigenen Welt. Sie müssen sich nicht kümmern um die Nachbarn im Restaurant. Sie können laut lachen, Sie können aber auch, was weiß ich, miteinander singen. Sie können alles Mögliche da machen, was im Rahmen ist natürlich. Und haben das Gefühl, ein schönes Gemeinschaftserlebnis gehabt zu haben. Mhm. Das merke ich jedes Mal, wenn die Leute von der Fahrt zurückkommen, sind die, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich Fahrgäste gehabt haben, die gesagt haben, das fand ich überhaupt nicht interessant, das war langweilig oder sowas. Auch wenn sie vorher sich gar nicht wissen konnten, was sie da erwartet. Mhm. Also keine Erfahrung, keinen Bezug dazu, ne, hatten. Okay.
Prima. Also wer sich dafür interessiert, kann sich bei unseren Kollegen von der vom Tourismus
wenden. Unbedingt. Wir arbeiten super zusammen. Ich werde immer erstmal gefragt, ist da an dem Tag noch frei und so weiter und so weiter. Das läuft super. Und gut, wir haben auch eine eigene Webseite. Dort kann man sich informieren erstmal, um zu sehen, was machen wir denn alles. Also wir bieten ja eine Fahrt ins Grün, nennen wir das. Das ist so eine zweistündige Ausfahrt an, für auch für Leute, die sagen, ach naja, zwei Stunden, das reicht eigentlich. Mehr Zeit haben wir gar nicht, wenn wir hier in Bremen sind. Oder wir haben das noch nie gemacht, dann möchten wir jetzt nicht gleich eine lange Fahrt machen, weil wir ja gar nicht wissen, ob das was für uns ist. Wir bieten Kaffee- und Kuchenfahrten an, wir bieten Picknickfahrten an, wir bieten Fahrten zu Gaststätten an, unterwegs zum dort aussteigen, essen, trinken und wieder zurückfahren. Wir bieten Junggesellinnen-Abschiedsfahrten, sehr beliebte Sache.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Und wir bieten auch eine über vierstündige Fahrt über Damm, Sihl, Gröpelinger Fleet, Maschinenfleet an. Da fährt man durch eine Gegend, in die Sie so einfach sonst nicht hinkommen würden. Mhm. per Fuß oder Fahrrad. Und ja, das Neue, was wir jetzt versuchen, ach so, und dann bieten wir natürlich auch Abendfahrten an mit Lampionbeleuchtung, so dass also romantische Moorlichterfahrt nennen wir das, wo man gewissermaßen noch so beim hellen Licht losfährt und dann langsam in die Dämmerung hinein, wenn man zurückkommt, ist dann schon dunkel und nur noch die Beleuchtung durch die Lampions ist das, ja, mögen viele auch.
Ja, ist auf jeden Fall sehr romantisch, ne?
Ja, so ist das. Und wir werden, wir haben noch drei Fahrten dieses Jahr, Juni, Juli, August, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo eine Geschichtenerzählerin, die sowohl Hochdeutsch wie Plattdeutsch Geschichten erzählen wird, Märchen, Sagen, Moritaten aus der Zeit der Torfbauern-Geschichte.
Mhm. Da sind noch Plätze frei?
Da sind noch Plätze frei, okay. Weil das haben wir noch nicht so intensiv beworben.
Ja, dann packen wir da, also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir packen ein paar Links noch dazu in die Shownotes mit rein. Das heißt, ihr müsst da nicht zu viel raussuchen. Und Herr Mikan, ich bedanke mich recht herzlich für das tolle Gespräch über meine Heimat Findorf und über die Geschichte von Bremen und ganz, ganz vielen netten kleinen Geschichten aus dieser Stadt. Vielen Dank.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke.
Das war der Bremen-Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.